Nun, wieso hat es in die New York Times geschafft? Yay! Damit herzlich willkommen bei Nun, wieso News. Ja, und ich begrüße Frank Stoner. Es geht konkret um unser Chemnitz-Video, was wir vor einigen Wochen gedreht haben. Da war es der New York Times einen Artikel wert. Und ja, du kannst ja mal zwei, drei Sätze daraus vorlesen.
Was ist ein Zitat hier? New York Times. Ray Serrato, a Berlin-based digital researcher, noticed the tide of misinformation when his wife's uncle showed him a YouTube video that claimed the rioters had been Muslim refugees. Und weiter geht's. The video, posted by an obscure fringe group, was rambling and it appeared to be cheaply produced. Yet it had nearly 500,000 views, far more than any news video on the riots. How was that possible? Fragt die New York Times.
Ja, also die New York Times, die wundert sich darüber, wie es möglich ist, dass in Deutschland, wenn man in YouTube sozusagen in den Tagen nach Chemnitz eben Chemnitz eingegeben hat, dass da unser Video das meistgeklickteste war. Und das, ich weiß nicht, was das Problem jetzt für die New York Times ist, aber dieses obscure fringe group und cheaply produced, also das nehme ich der New York Times wirklich übel.
Ja. Ja, es ist wirklich unglaublich eigentlich, was dieses Video, unser Gespräch über Chemnitz, welche hohen Wellen das geschlagen hat. Das finde ich echt verblüffend, dass es bis in die New York Times geht. Und ja, was soll man sagen? Es ist letztens auch wieder nur ein Beispiel dafür, wie auch Informationen umgedreht werden. Weil was die New York Times schreibt über unser Video, das stimmt ja nicht.
Ja, da wird behauptet, dass du behauptet hättest, dass die Krawalle in Chemnitz von muslimischen Migranten ausgegangen wären. Das haben wir nie gesagt. Also ja, weiß man jetzt nicht, ob das an einem Übersetzungsfehler lag, aber das englischsprachige Publikum wird es mit Sicherheit nicht hinterfragen.
Das ist das Problem. Und was heißt schon Übersetzungsfehler? Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja der Korrespondent von der New York Times, der sie auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht hat, der lebt ja in Berlin und der kann sehr wohl das unterscheiden. Sonst würde er nicht in deutschen Beiträgen schauen. Und was sie also aufgeregt hat, ist, dass halt unser Beitrag die meisten Klicks hat und viel mehr als was eben von den Mainstream-Medien zum Thema kommt. Etwas, was uns eigentlich ermutigt und was auch eigentlich richtig ist, aber das taugt ihnen halt nicht. Und dann wird jetzt eben da auf uns draufgehauen und wir werden dort diskreditiert, wir werden tatsächlich angegriffen vom Mainstream, man wird diffamiert als Rechtsradikaler, was wirklich bizarr ist. Also, denn was haben wir denn gesagt?
Und, also ich erinnere mich, dass ich in dem Video klipp und klar gesagt habe, dass ich es überhaupt nicht verstehen kann, wie man sich mit Nazis auf die Straße traut. Nun sind ein paar Wochen vergangen und mittlerweile weiß man natürlich auch, dass es, oder man weiß es eigentlich nicht genau, man aber es scheint genau. Halt so zu sein, dass einfach alles extrem aufgeblasen wird. Und ja, interessant fand ich auch, dass dieser Ray Serrato auch nochmal sagt, ja, er hat den Link von über drei Ecken bekommen. So. Also er will bloß nicht zugeben, dass er von selber da auf unser Video gestoßen ist, weil das sagt er ja auf anderer Seite, dass er nach Chemnitz gegoogelt hat oder ge-YouTubed hat und wir da gleich ganz oben waren. Ja, aber auf der anderen Seite sagt er hat also über drei Ecken einen Link zugeschickt bekommen und genau. So.
Nicht also berühren, das ist ein bisschen schmuddelig. Weißt du? Ja. Er würde so was Obskures von einer obskuren Fringe-Group natürlich nicht anklicken. So. Weißt du ja nicht, wo ist der gleich ein Virus auf deine Festplatte oder so. Ja, aber es ist wirklich krass, weil, ich meine, was haben wir denn gesagt? Wir haben halt das geschildert, wie ich es in meiner Stadt erlebe. Und das, was hier vorgeworfen wird, ist keineswegs, was ich gesagt habe. Und okay, was sie im Nachhinein vielleicht nicht als ganz richtig rausgestellt hat, ist, aber das habe ich an dem Tag ja auch gesagt, es wird gerade, und das war der Stand, wo wir es aufgenommen haben, wird in Chemnitz, gibt es diese Geschichte, so wird es erzählt. Wie es genau war, das wussten wir damals auch nicht, haben wir auch gesagt, aber das war ja gerade erzählt. Tatsächlich wissen wir jetzt auch nicht wirklich viel mehr, wie wirklich das Verbrechen stattgefunden hat. Tatsächlich entsteht bei den Chemnitzer Bürgern auch durchaus ein Eindruck, dass da nicht alles irgendwie offengelegt wird. Aber unabhängig davon, ob jetzt dieses Detail von der Geschichte so gelaufen ist oder so, was am Ende bleibt, ist, dass dort drei Leute am Boden liegen, einer tot und zwei verletzt. Und von den Tätern keiner was abbekommen hat. Und allein das kann schon, lässt sie doch ziemlich erahnen, dass es jetzt also nicht irgendwie eine Streiterei ist, wo da irgendwie Kriminelle untereinander irgendwas ausmauschen, sondern dass wir ein klares Verbrechen haben, wo die einen Waffen haben, die anderen nicht. Ja. Also das ist an dieser Eindeutigkeit hat sich ja nichts geändert. Und das ist, um was es geht. Was überhaupt nicht wahr ist, ist wie versucht wird, das hier rumzudrehen, als ob wir behauptet hätten, Asylbewerber würden hier plündern, durch die Straßen ziehen. Auf was ich hingewiesen habe. Und da gibt es auch nichts zurückzunehmen, weil es ist nun mal so. Und da verliere ich auch nichts an meiner Ehre, egal wie sehr einen da Leute angreifen. Aber das habe ich als Chemnitzer nun mal so erlebt. Und wie einige andere Chemnitzer auch. Ist, dass wir halt massive Probleme haben, was die Sicherheit nachts auf den Straßen angeht und was die Kriminalität das Ausmaß der Kriminalität angeht. Das ist nun mal so. Und warum sollte man dort jetzt, warum werden wir jetzt angegriffen, wenn wir das einfach nur schildern, was wir in Chemnitz erleben? Ja? Und ich kann tatsächlich auch sagen, viele, viele Leute in Chemnitz haben mir auch gut zugesprochen. Es gibt auch welche, die sagen, warum machst du das? Und dann frage ich aber, warum? Ich sage das, was ich selbst erlebt habe. Dann sagen, aber die Informationen, die werden doch dann ausgenutzt von irgendwelchen Rechnern. Aber ich meine, da kann ich doch nichts dafür. Wenn wir so anfangen, Nachrichten so strategisch zu bewerten, was sage ich nicht, die Wahrheit halte ich lieber zurück, weil die könnte so verstanden werden, dann kannst du nicht mit Wahrheit umgehen. Meine Herangehensweise in allem, was ich hier mache und was ich überhaupt in meiner öffentlichen Arbeit mache, ist, ich versuche an der Wahrheit zu bleiben. Ich mag mich in manchen Dingen täuschen, das ist keine Frage so. Ja? Aber ich vertraue auf die Wahrheit auch. Und niemand von uns verliert Ehre, wenn er das sagt, was er selbst erlebt hat. Ja? Und da gibt es nichts zurückzunehmen und nichts zurechtzufertigen. Und ich finde das wirklich absurd, dass man uns da jetzt so angreift und da so in so eine Ecke versucht zu drängen. Und kann auch nur sagen, letzten Endes ist diese Art von Medien, tragen auch nur wieder dazu bei, noch mehr Spaltung zu bringen, weil die Chemnitzer, die Sachsen haben keine Lust, sich in diese Ecke stellen zu lassen. Und das ist auch einfach doch nicht zu rechtfertigen.
Ja, und besonders interessant finde ich ja bei der Tatsache, weil wie so üblich übernimmt ja die deutsche Presse auch ganz oft ausländische Beiträge und so natürlich auch in diesem Fall hat es der Deutschlandfunk geschafft, diesen falschen Beitrag in der New York Times dann wieder ins Deutsche zu bringen. Und da hat natürlich der Autor gemerkt, dass das, was die New York Times behauptet, völlig falsch ist und hat diesen Quatsch dann auch nicht wiedergegeben, sondern brauchte dann aber irgendwas anderes, was er dir vorwerfen konnte. Und dann hat er dich halt richtig zitiert. Ich kann es ja mal vorlesen. Du hattest in dem Interview ja unter anderem, eben wie du ja gerade schon sagtest, gesagt, dass du das wiedergegeben hattest, was zu dem damaligen Zeitpunkt eben die Runde gemacht hatte. Ja, ich hatte dich das auch so gefragt und du hast sinngemäß gesagt, es wird sich halt erzählt, dass da am Anfang zwei Frauen waren, die auf dem Weg zu ihrem Auto waren. Ja, das ist das Zitat, was jetzt der Deutschlandfunk von dir bringt und wirft dir halt jetzt die Verbreitung von Fake News vor. Und außerdem steht dann halt hier, der Leipziger YouTube-Sender Nuviso, zwei Tage nachdem Daniel H. in Chemnitz getötet worden war, ein Tag nachdem Tausende, darunter wie Rechtsradikale, durch Chemnitz gezogen waren, viele Rechtsradikale, Frank Stoner, ein Mann, der auch verschwörungstheoretische Vorträge zu 9/11 hält, verbreitet Falschinformationen zum Tod von Daniel H. Ja, also da haben sie sich dann quasi um diesen ganzen Kontext und um diese, der New York Times Artikel ging ja nicht nur um uns, da wurden auch noch Oliver Flesch und Tim Kellner oder so genannt und Oliver Janich oder keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde da halt auch so ein Rundumschlag gemacht und am Ende war halt der Tenor so ein Hinweis an YouTube bzw. Google, jetzt lösch doch mal diese Kanäle, ja, die tun der Demokratie nicht gut, die sind gefährlich, die sind rechtsradikal und so weiter. Und dass der Deutschlandfunk sich wirklich nicht so blöd ist, das wieder ins Deutsche zu bringen und die eine Lüge quasi durch eine andere zu ersetzen, weil der Übersetzungsfehler, wenn es denn einer war, das hält man der New York Times mal so zugute, ja, halt nicht bringen kann, weil das ja jeder gemerkt hätte. Also es ist irgendwie schlimmer, als ich mir vor kurzem noch hätte vorstellen können.
Ja, in der Tat. Es ist wirklich schlimm, es ist traurig. Weil was wir da gesagt haben und was Sie zitieren, es wird sich erzählt. Genauso ist es. Ich berichte von der Stimmung in Chemnitz. Das ist, was an meine Ohren kommt. Ich war selber nicht dabei. Selbst jetzt wissen wir nicht, was wirklich an diesem Abend gelaufen ist. Aber wie gesagt, was steht, ist die Bilanz und die ist eindeutig so. Also es gibt auch nicht irgendwie eine Möglichkeit, da ein Narrativ rumzuwickeln, dass da nichts passiert wäre. So. Sondern es passieren Verbrechen und es ist nicht entwürdigend, wenn man darauf hinweist. Und ganz ehrlich, dass wir da so in die Schusslinie gestellt werden, es irritiert mich. Es ist auch nicht schön, das sage ich ganz klar, aber wir verlieren nichts dabei, weil also ich stehe zu dem, was ich sage und ich sage es ehrlich. Und es kann auch definitiv einem niemand vorwerfen, dass wir irgendwie Öl ins Feuer gießen, sondern wir sprechen ja gerade aus der Besorgtheit heraus, als Bürger dieses Landes, dieser Stadt, aus der Sorge um die öffentliche Sicherheit. Deswegen reden wir überhaupt erst über dieses Thema. Ich könnte es mir natürlich auch bequem machen und sagen, ach komm, da stelle ich mich nicht in die Schusslinie, aber ich meine, es ist ja gerade eine Art von Verantwortung, die wir versuchen hier zu übernehmen, ja, die wir diese Dinge ansprechen.
Auch als besorgter Bürger bist du rechts. Das Wissen, das ist ja mittlerweile miteinander verknüpft. Besorgte Bürger sind rechts und Gutmenschen sind links. Also das ist, soweit haben die es schon geschafft, sozusagen die Mitte der Gesellschaft zu spalten und an die Ränder zu drängen.
Das ist das, die Leute werden auch in diese Richtung gedrängt. Und dadurch wird dann auch irgendwann tatsächlich dieses rechte Lager stärker werden. Vielleicht erleben wir das auch gerade, weil die Leute dort in diese Richtung geschoben werden. Aber da kann ich auch für mich nur sagen, also ich lasse mich da in keine Ecke drängen. Die Leute können mit Schmutz werfen, man kann da nichts dagegen machen. Es ist nicht schön, ich empfinde es auch als niederträchtig. Aber es erschüttert mich jetzt nicht im Inneren, dass ich mich dann auf einmal da in diesem Lager vermute. Ich stehe da für mich, sage die Dinge, die ich sehe, stehe für meine Position und habe mit diesem Lagerdenken nichts zu tun. Und kann nur sagen, diesen Medien auch, vielleicht hören die uns ja dann auch, diese Art von Berichterstattung, die verstärkt nur den Graben zwischen den Menschen. Es dient halt null der Heilung oder dem Frieden der Menschen. Und wenn ich spreche vom sozialen Frieden, dann gilt es ja für alle Leute im Land, für alle, die hier leben. Und das ist keine Politik- und Medienberichterstattung, die dort hilfreich ist, sondern die eher diese Gräben noch vertieft.
Genau, und das war auch ein Thema bei einem Interview, was wir diese Woche mit Dr. Rainer Rothfuß führten. Der war nämlich Anfang dieses Jahres noch Mitglied in der CSU und ist mittlerweile in der AfD. Und im Nuviso Talk mit dem ja immer noch der Linkspartei zugehörigen Norbert Fleischer hat er erklärt, warum er jetzt der AfD beigetreten ist. Und das war ein recht kontroverses Streitgespräch zwischen Norbert und Rainer Rothfuß. Wir schauen mal rein.
Ich habe mich in das Auge des Sturms begeben mit dem Beitritt zur AfD. Das hat für mich persönlich seine Gründe. Ich war eigentlich davor der Fraktion angehörig, die Hoffnung aufgegeben hatte, die gesagt hat, alles geht seinen Gang, irgendwann werden wir den großen Krieg haben, alles geht in Schutt und Asche unter. Und ich kann da auch nicht mehr viel dran ändern. Also ich habe ja viel gearbeitet zur Feindbildgenese, Eskalation der Spannungen mit Russland etc. Ich habe dann wieder Hoffnung geschöpft, zum einen durch die Friedensfahrten, die ich ja initiiert habe nach Russland, wo ich gesehen habe, hunderte von Menschen sind bereit, sich auch mit zu engagieren. Ich habe aber dann auch noch bezüglich des Politikbetriebs Hoffnung geschöpft, als ich gesehen habe, die AfD entsteht, wird stark, richtig als systemkritische Oppositionskraft. Das können wir gerne nachher noch hinterfragen. Ich kann es auch gerne noch ein bisschen unterfüttern. Und ähnliche Entwicklungen entdecke ich auch in anderen Ländern Europas, in Russland, in den USA. Und da habe ich einfach wieder Hoffnung geschöpft und habe gesagt, okay, es gibt wieder die Möglichkeit, dass an den Stellschrauben in der Politik etwas so verändert wird, dass wir aus dieser Sackgasse in Richtung dem totalen Konflikt, das ist dann immer eine Mischung aus militärischem und auch wirtschaftlichem, durch das Finanzwesen gesteuert. Und wir haben die Möglichkeit, da wieder das Ruder selbst in die Hand zu nehmen als Bürger. Und da möchte ich einfach mit dabei sein. Also das war für mich mal die Motivation. Jetzt die Frage bezüglich Chemnitz, Björn Höcke, Nazis, die jetzt hier alle so zusammengemischt werden, um dieses Feindbild AfD, den Begriff benutze ich ganz bewusst, so wie auch Feindbild Russland. Das müssen wir gleich mal ein bisschen so auseinanderklamüsern, auseinanderdividieren, etwas genauer analysieren. Denn wir wissen ganz genau, wenn sich das politische System verschiebt, wenn also neue Kräfte hochkommen, die bislang nicht zum System gehören, dann verteidigen sich natürlich alle, die das System bisher aufgebaut, gestützt hatten, die davon profitieren. Denn es wird zu einer Umschichtung der Machtverhältnisse führen, wenn andere politische Kräfte hochkommen. kommen. Und das wird natürlich gefürchtet. Also allein jetzt mal die GEZ-Frage. Der gesamte Medienbetrieb stützt den Politikbetrieb und andersherum genauso. Wenn jetzt eine Partei auf einmal groß wird, viel Zuspruch erfährt, die GEZ grundsätzlich hinterfragt, die das gesamte Medienwesen zurückschrumpfen will auf einen Bürgerfunk, wo hochwertige Sendungen über Politik, Kultur, Bildung allein gefördert werden sollen und nicht 8 Milliarden ausgegeben werden, über die Hälfte davon allein für Gehalts- und Pensionszahlungen, 600.000 Euro Gehalt allein für einen Moderator Kleber, also Bundeskanzler mal zwei sozusagen. Da ist es natürlich klar, dass der Feind sofort ausgemacht ist medial und dass dann auch ganz konsequent gearbeitet wird an einem Feindbild, wo Mittel eingesetzt werden, die wir auch sehr kritisch hinterfragen müssen. Also ich denke, unsere Zuschauer hier auch sind ja darin auch schon sehr geschult, haben ja sehr viel Medienkompetenz und wissen ganz genau, wie das funktioniert, zum Beispiel in Bezug auf Russland. Ähnlich funktioniert es auch mit der AfD. Wenn also irgendwo ein Hitlergruß gezeigt wird, was natürlich verboten ist und überhaupt nicht im Sinne des Geistes der AfD ist, dann wird das medial so geframed und vermischt, dass eben der Bürger glauben soll, wenn ich die jetzt noch wähle, dann unterstütze ich Nazis. Und genauso hat sie auch der Spiegel betitelt im Zuge von Chemnitz. Wer die wählt, kann sich nicht mehr verstecken mit Protest und Ähnlichem, sondern er wählt dann quasi Nazis. Das ist also eine Methode, die sehr niederträchtig ist, weil einfach emotionalisiert wird und der Bürger damit davon abgehalten werden soll, die Sachargumente genauer abzuprüfen. Und das funktioniert bei einer großen Schicht wunderbar. Aber wir müssen doch dazu beitragen, dass eben auch hinter die Kulissen geschaut werden kann, dass die Bürger wirklich mündig werden in ihrer Entscheidung auch, wen wähle ich, wen unterstütze ich. Und es ist zum Beispiel so, dass einer derer, die den Hitlergruß gezeigt haben, laut Veranstalter ein RAF-Tattoo auf dem Handrücken hatte. Zwei andere wurden gesehen, wie sie sich danach sehr freundlich und ausgiebig mit RTL-Reportern unterhalten haben. Jetzt wissen wir aus dem NTV-Beitrag von 2015, den Hitlergruß zu zeigen, ist für V-Leute szenetypisches Verhalten und damit also legal. Sie machen sich dadurch nicht strafbar. Und wir wissen aus versuchten NPD-Verbotsprozessen, dass die NPD nicht verboten werden konnte, weil sie so stark mit V-Leuten unterlaufen war, dass nicht mehr festzustellen war, was an der NPD war eigentlich staatlich gesteuert und gestützt und was war wirklich Rechtsradikalismus aus der Bevölkerung heraus. Und wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, dann wissen wir einfach, es wird hier ein Drehbuch abgespielt. Das war auch sehr, sehr verdächtig, dass dieses Wir sind mehr Konzert so schnell auf die Beine gestellt werden konnte. Es ist natürlich auch sehr kritisch zu sehen, dass dort Bands auftreten konnten, die in ihren Songtexten zur brutalsten Vergewaltigung von Eva Herrmann aufgerufen haben, die eine beliebte Tagesschausprecherin war, nur weil sie eben konservative und Familienwerte vertritt. Und das Ganze noch letztendlich gesponsert, also unterstützt durch den Bundespräsidenten. Flixbus hat kostenlos hintransportiert. Das heißt, es hat sich eine riesige Phalanx gebildet, die bestens zusammengearbeitet hat und wo dann die Medien überhaupt nicht kritisch dahinter geschaut haben. Also es wird nicht mit gleichem Maß gemessen. Und daran sehe ich ganz klar, die AfD wird einfach nur als Gefahr für das System wahrgenommen. Und deswegen werden alle Mittel, egal wie, unlauter eingesetzt. Und da bitte ich einfach, alle genau hinzuschauen, kritisch hinzuschauen. Die AfD ist nicht der Feind, sie ist der Feind des Systems.
Rainer Rothfuss bei Nuviso Talk gibt es jetzt auf unserer Webseite www.nuviso.tv zu sehen. Ja, und dann kommen wir mal zu deiner Stoner-Ausgabe für diese Woche. Ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber eigentlich auch nicht. Es geht auch um ja, falsch verstandene Weltbilder.
Richtig. Thema in dieser Ausgabe wird sein, das Mittelalter. Und da ist es auch so ein Mythos. Wir sprechen so vom finsteren Mittelalter. Also was so ein Synonym für Rückständigkeit, Aberglauben, Niederträchtigkeit, Verschmutzung oder sowas. Und es ist halt auch wieder ein Beispiel, wo Wahrheit eigentlich komplett verdreht wird, weil nicht nur, dass es falsch ist, dass diese die Attribute dem Mittelalter zugeordnet werden, sondern diese Zeit des hohen Mittelalters, im Grunde genommen eine Phase von 300 Jahren, war aus meiner Sicht vielleicht eine der größten Blütezeiten die wir überhaupt in der ganzen Geschichte erkennen können. Darum wird es in dieser Sendung geben, also auch diesen Mythos vom finsteren Mittelalter damit mal aufzuräumen und mal zu sehen, dass es dort eine Blütezeit gab. Und dann auch mal noch zu fragen, woher ist denn diese Blütezeit gekommen? Und da kommt man schnell bei Fragen der Wirtschaft und des Geldsystems an. Deswegen ist es ein Thema, was nicht nur für Geschichtsfreaks ist, sondern was eben auch uns hilft, irgendwie die heutige Lage ein bisschen klarer zu durchschauen.
Spannend, und wir schauen mal rein.
Brücken zum Beispiel. Weil wir es doch erst vor kurzem hatten. Ne? Kennt ihr alle diese Story, wo in Genua die Brücke einfällt? Man denkt man sich, na, weißt du, das ist ein Riesenbauwerk. Diese ganzen Beton-, Stahlbeton-Sachen so aus den 60ern. Und wie wenig nachhaltig die sind. Ich kenne viele Bauten. Und Italien ist nochmal ein Sonderfall. Ich will jetzt auch gar nicht darum reden, ob da gefuscht wurde und so weiter. Wir können es ja bei uns im Land auch sehen. Es ist so viel gebaut worden in den 60ern, wo eben auch so eine optimistische Zeit war und so eine Art von Aufschwung, und man investiert ganz viel in Infrastruktur. Aber es ist vieles von den Sachen, die wir da sehen, die mit Beton gebaut sind, da sieht man mal, wie anfällig die sind, wie wenig nachhaltig die sind. Ein Beispiel so, meinetwegen, was zu seiner, als es eröffnet wurde, wunderbar, aber von der Architektur, München Olympiastadion. Traumhaft ist Architektur, alles modern. Aber heute, 50 Jahre später, und 50 Jahre ist nicht viel für ein Bauwerk, das ist noch nicht mal eine Lebensspanne, 50 Jahre später. Ja, es sieht immer noch schön aus, aber wenn du genauer hinschaust, dann siehst du überall schon der Beton, wie der halt arbeitet, wie der marode wird. Das ist dann, und je älter so Betonbauten sind, desto größer ist der Aufwand, sich ständig darum zu kümmern. Gut, Gebäude musst du immer pflegen, diese ja auch, aber das nenne ich mal nachhaltigen Bau. Das ist die Brücke, die alte Brücke in Regensburg über die Donau. Die ist im Mittelalter gebaut worden. Und ich meine, was die schon erlebt hat, an Hochwasser, an Eisschub im Winter und so weiter. Aber das ist einfach mal solides, nachhaltiges Bauen. Das hält halt 1000 Jahre. Und in Regensburg, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber das letzte Mal, als ich dort war, da ist da oben noch die Straßenbahn drüber gerattert, über die Brücke, der Straßenverkehr. Also das Ding ist einfach, das hält. Auch das einfach nur so als ein Beispiel für so viele, wo wir, wenn wir wachen Auges sind, wo wir sehen können, wie viel Infrastruktur, wie viele Bauwerke wir eigentlich noch aus dieser Zeit haben. So. Und 1000 Jahre, das ist mal, nenne ich mal, richtig gutes Bauen. Und wenn man da überlegt, wie viel wird von unserer Zeit, was wir heute so auch als Statussymbole sehen, jetzt nicht von Einzelnen, sondern von ganzen Städten, was weiß ich, New York, die Hochhäuser, wie heißt der jetzt, der Burj Khalifa dort in den Golfstaaten, höchstes Gebäude der Welt und so weiter. Ja, ist alles auch beeindruckend, Architektur und so, ja, auf jeden Fall. Aber wie lange werden die stehen? Traut man diesen Gebäuden 1000 Jahre zu? Wohl kaum. Ja. Und das zeigt, wie schnelllebig, oberflächlich doch unsere Zeit ist, während hier halt echt, das ist schon 1000 Jahre her, aber es strahlt immer noch in unsere Zeit hinein. Ne? Man könnte wirklich unglaublich viele Bauten geben. Ich möchte auch nochmal hier auf ein Spezielles auch hinweisen. Das hier ist ein Brunnen. Ein Brunnen, wo wir so reinschauen. Und allein das auch, Brunnenbau. Das klingt jetzt profan, das klingt banal. Ja? Aber es ist tatsächlich so, die tiefsten Brunnen, die es auf der ganzen Welt gibt, die sind fast alle ausschließlich in Deutschland bzw. Mitteleuropa. Und das ist auch eine Art von Bauwerk, von Ingenieurskunst, solche Brunnen zu bauen. Und ganz grundsätzlich, ich meine, so Brunnen bauen, das ist überall auf der Welt eigentlich wichtig. Also wenn Menschen siedeln, brauchen wir Wasserversorgung. Entweder musst du mit Zisternen arbeiten, aber noch besser ist natürlich ein Brunnen. Da bist du unabhängig vom Regen, so, dann kannst du permanent liefern. So. Aber solche Brunnen zu bauen, das hier ist übrigens der Brunnen auf der Burg Küffhausen im Harz. Eine große Burg, und das ist der Burgbrunnen. Das ist der tiefste Brunnen der Welt. Jetzt habe ich es mir nicht mehr gemerkt. Ich glaube, das ist so an die 150 Meter oder noch tiefer, 170 oder sowas. Und das ist eine erstaunliche Baukunst auch. Also das hat ganz viel zu tun auch mit Bergbau. Und auch das wäre ein eigenes Kapitel, das wir aufmachen könnten. Aber ich habe jetzt, weil es irgendwie schöner zum Ansehen ist, auch mal dieses Brunnenbauen genommen. Tatsächlich auch, weil ich inspiriert war, weil ich erst vor einem halben Jahr oder sowas war ich auf der Festung Königstein hier in Sachsen. Und dort ist der zweit- oder dritttiefste Brunnen, den es gibt. Und ich habe jetzt aber den allertiefsten gewählt. Aber wenn man es dann sieht, wenn man dort vor Ort ist, dann kann man auch erahnen, hey, was ist das für eine Ingenieursleistung? Was ist damals möglich gewesen, weißt du? Und wie viel Mut die auch hatten, so ein Projekt anzugehen. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt, ein Loch über 150 Meter tief, also, ey, da unten zu arbeiten, ist hart.
da musstest du auch ganz schön Vertrauen haben in deine Arbeit und wissen, dass das ganze Ding hält. Also auch das, wie weit man da gekommen ist mit Bergbaukunst, mit Verschalung und so weiter. Und man hat tatsächlich diese Brunnen in relativ kurzer Bauzeit hat man die gemacht, fertig. Ja. Also auch das, Ingenieurskunst, Innovationskunst, Baukunst, die war groß damals. Und das hat heute noch Maßstab. Wie gesagt, es gibt nirgendwo auf der Welt bessere Brunnen oder wo man dann ein ambitionierteres Projekt gewagt hätte als auf diesen Burgen. Ja. Es sind aber nicht nur Brunnen habe ich hier den noch reingeschoben, weil Brunnen halt auch überhaupt eine wichtige Rolle spielt und eben in diesen mittelalterlichen Städten überall also ein Brunnen da war und auch das einfach so ein Ausdruck ist für ein soziales Zusammenleben. Also Wasser ist elementar wichtig und Wasserversorgung ist super wichtig und wenn wir jetzt eben von Bauten reden, dann brauchen wir auch nicht nur auf die ganz großen schauen, eben die Kathedralen, die Burganlagen oder auch die spektakulären wie so Brunnen, sondern eben auch auf diese kleinen profanen Dinge, die wir zu Tausenden haben. Das ist jetzt im Einzelnen nichts Besonderes, würde man sagen. Aber trotzdem, so die ganze Szenerie hat was Schönes. Es ist ein Brunnen, es ist auch was Verziertes dabei. Und das spricht, glaube ich, auch eine ganz deutliche Sprache, so. Was das für eine Kulturzeit war. Wo wir schon beim Bauen sind, es war auch mitnichten so, wie in vielen anderen Epochen, wenn wir die uns jetzt heute anschauen, wenn wir jetzt heute als Touristen in der Welt rumfahren und wir schauen uns halt großartige Gebäude an, meinetwegen Angkor Wat in Kambodscha oder die Pyramiden oder Tempel, die Griechen gebaut haben, dann ist es ja auch so, dass in den meisten Zeiten es so war, dass die Leute da auch schon unter einem gewissen Zwang waren, diese Dinge zu bauen. Es sind meistens Bauten von den ganz Mächtigen. Also dass irgendwie immer ein Fürstenhof hängt da dran oder ein Papst oder irgendwelche Hierarchien, die dann mehr oder weniger aus Zwang heraus sich diese Dinge halt bauen. Also die Leute müssen das bauen. Und das ist dann nichts für die Gemeinschaft, sondern halt das ist dann der Palast oder sowas. Aber das ist tatsächlich hier in der Zeit, von der wir reden, von der Gotik, ist es anders. Eine ganze Menge Bauten, die wir haben, das sind bürgerliche Bauten. Das haben die Menschen für sich gebaut. Nicht für irgendein Oberhaupt, sondern das sind Dinge, die einfach die Qualität der Stadt verbessert haben. Und das sehen wir auch ganz, ganz viel, wenn wir im Bereich Gotik unterwegs sind, dass es eine Zeit war, wo sowas wie Herrschaft oder überhaupt Staat relativ klein war.
Stona Frank und Frei gibt es jetzt für alle unsere Premium-Abonnenten auf Nuviso Plus. Und auch jetzt nochmal der Hinweis, wir sind wirklich darauf angewiesen, dass wir noch ein paar mehr Premium-Abonnenten gewinnen können, um all die Projekte umsetzen zu können, die wir noch in der Schublade haben. Das sind nicht wenige, zum Beispiel Marc Mobil, der hat jetzt Russland verlassen und wir haben auch schon ein neues Ziel. Ja, allerdings brauchen wir auch da noch, ja, einiges an finanzieller Unterstützung und auch unsere weiteren Formate wie Steinzeit, Neue Horizonte, Stoner Frank und Frei, Nu, Wieso, die ganzen Formate, die wir produzieren. All das kostet uns natürlich eine Menge Geld und leider sind wir immer noch nicht auf dem Level, dass wir sagen können, dass wir zu 100% unabhängig arbeiten können. Wir sind immer wieder auf Sponsoren angewiesen, beziehungsweise darauf, dass wir neben unserer Tätigkeit für Nuviso noch andere Auftragsarbeiten umsetzen. Das nimmt uns natürlich auch wieder Zeit und Energie, die wir viel lieber in unsere Nuviso-Projekte stecken würden wollen. Also nochmal, wenn euch unser Programm gefällt, überwindet euch für ein Nuviso Plus Premium-Abo. Ihr habt nicht nur Zugang zu all unseren Nuviso Plus-Inhalten, sondern unterstützt natürlich auch all die Inhalte, die wir kostenfrei zur Verfügung stellen. Ja, und da kommen wir auch schon zum nächsten Interview, was wir diese Woche noch produziert haben. Andreas Beutel war bei Neue Horizonte und er hat sich auch in die Vergangenheit begeben, nämlich auf die Suche nach seinem Opa. Dieser wurde in seinen jungen Jahren nach den Wirren des Krieges und nach Kriegsende verschleppt und kam nie wieder nach Hause zurück. Andreas Beutel hat sich auf eine Odyssee begeben, um den Spuren und den Wurzeln seiner Familie sozusagen auf den Grund zu geben. Ja, und herausgekommen ist eine wirklich sehr interessante Recherchearbeit. Und er war bei Götz Wittneben im Gespräch und hat mal einen Einblick in seine Reise gegeben.
Mein Vater war damals 7 Jahre alt, als sein Vater gegangen ist.
Oder gegangen wurde.
Oder gegangen wurde, genau. Mhm. Und dort habe ich dann angefangen nachzurecherchieren. Und dann habe ich natürlich meinen Vater befragt, die Geschwister befragt. Und dann kam so langsam erstmal ein Bild, was hat er denn beruflich gemacht? Heute kann man ja die Fotos durchgucken von uns, aber damals gab es das alles nicht. Und man musste aus einzelnen Bruchstücken, man wusste, die Familie ist mal dahin gezogen, mal dahin gezogen, mal dahin gezogen, aber man musste das mal ein bisschen zusammenfügen. Ja? Und in dem Zusammenhang bin ich dann eben auf Vertreibung, Verschleppung und so weiter, diese ganzen Themen gestoßen. Mittlerweile zum Glück eben den Begriff Kriegsenkel oder Kriegskinder. Also die Kinder sind die, die während oder nach dem Krieg im Kindesalter waren. Und die Kriegsenkel sind dann wir, die Kinder der Kriegskinder sind. Und wir haben das ja hier verlorene Generationen genannt, weil sich eben rausstellt, dass es einen großen Bruch gibt. Mhm. Dass es etwas Unausgesprochenes gibt, was da in der Großelterngeneration drin steckt.
Also wir waren ja dann über das Rote Kreuz, also die Stellen, wohin kann man sich wenden, wenn man mehr erfahren will über den Großvater oder Urgroßvater.
Ich möchte mal nur eine Nebengeschichte sozusagen aufmachen, weil eine Frage war ja auch, was hat er beruflich gemacht? Mhm. Und da gab es sozusagen Hinweise aus der Familie, er hatte da gearbeitet, aber was er gemacht hat. Und dann stellte sich raus, wenn die Familie umgezogen ist, sind sie immer in Zweigwerke von dem Hauptwerk gezogen. Also irgendwo hing es mit der Arbeit zusammen. Und da bin ich dann auf die Suche gegangen, ja, es müsste ja Firmenakten geben. Und in dem Fall war das war ein sehr wichtiges Grundlagenforschungsunternehmen, was wichtiges Wissen hatte. Und nach dem Krieg ist sogar Charles Lindbergh nach Europa gekommen, um das mit anzugucken, weil es ging um Fliegerei. Die komplette Bibliothek ist verschwunden mit 17.000 Bänden. Und ist bis heute nicht aufgetaucht. Es gibt einen Privatforscher, der mal Polizeikommissar war, der danach geforscht hat. Der hat ein bisschen was gefunden, ein, zwei Bücher, aber die Komplettbibliothek ist weg. Und man weiß nicht, ob sie...
Von dieser Firma?
Von dieser Firma. Man weiß nicht, ob sie eingelagert ist im Archiv in Washington oder in einzelne Militärbasen in Amerika gegangen ist oder wo sie hin ist, weiß man nicht. Also wer möchte, kann mal unter Franz Masser schauen. Der listet es auf, wie er sucht, wo diese Bibliothek hin ist. Mhm. Und an einer anderen Stelle, das waren jetzt nur die 17.000 Bände der Bibliothek. Und an einer anderen Stelle war ich dann nochmal gucken, es muss ja auch Verwaltungsakten und so weiter geben. Da fehlen 60 Kilometer von der Firma. Und wir reden von einer Firma.
Ja? 60 Kilometer?
Aktenkilometer. Genau. Weil ich wollte ja wissen, also wenn es die Firma gab, oder es gibt noch einen Nachfolger heute, ja, sag mir mal eine Abteilung. Also ein Teil von mir möchte natürlich auch wissen, wo hat denn mein Großvater gearbeitet? Was hat er denn wirklich gemacht? Und dann stehst du da, 60 Kilometer sind weg und nicht mehr rückholbar. Keiner weiß, was da drinnen steht.
Das heißt, das scheint ja dann so brisant gewesen zu sein oder interessant.
Interessant, ja.
Dass die Amerikaner sich das unter den Nagel gerissen haben.
Genau. Mhm. Ja, also nicht nur die, das haben ja beide mitgenommen. Die Amerikaner haben teilweise die Elite mitgenommen, das läuft unter Operation Paperclip, die Büroklammer. Die haben ja, Werner von Braun ist so ein bekannter Name. Ja, das ganze amerikanische Raumfahrtprogramm hätte nicht funktioniert ohne die deutschen Ingenieure.
Ja.
Ja? Die haben ja teilweise haben sie die mitgenommen, versucht Wissen abzuschöpfen, dann haben sie Raketen gestartet, sind immer schief gegangen und dann haben sie die Deutschen wieder rangelassen und dann hat es wieder funktioniert. Und die Russen haben dann teilweise die kleineren Chargen mitgenommen, die das Praxiswissen hatten. Und dann auch das Gleiche versucht aufzubauen. Mhm. Und in dem Zusammenhang stößt du dann noch einmal auf einen Begriff, nennt sich Patentraub. Wenn du den schon mal gehört hast.
Ich kann mir was darunter vorstellen.
Ja. Möchtest du mal ein paar Zahlen wissen?
Bitte?
346.000 deutsche Patente sind weg. Davon 200.000 Auslandspatente.
Sind weg? Wie kann man sich das vorstellen?
Also sind mitgenommen worden nach Ende des Krieges.
Wie viel?
346.000.
Okay. Das ist kein Pappenstiel.
Genau. 50.000 Farbformeln, also wie eine bestimmte Farbe zusammengesetzt wird. 20.000 Warnzeichen. Und die Amerikaner haben von 45 bis 47 523 deutsche Wissenschaftler mitgenommen. Ja, das ist zum Beispiel, was man heute sieht, wenn es geht um meinetwegen Flüchtlinge aus Syrien. Ein Teil davon, ein Land zu destabilisieren, ist ja der Elite des Landes zu sagen, hier, ihr habt bessere Lebensbedingungen dort und dort. Und dann, das nennt sich der Brain Drain, also der Gehirnabfluss. Dann nimmt man die ganze intellektuelle Kaste aus einem Land raus, damit es keine eigene Kraft mehr hat. Und das Verteidigungsministerium der Amerikaner hat 1947 gesagt, allein auf dem Gebiet der Raketenforschung wird es dem amerikanischen Steuerzahler 750 Millionen Dollar ersparen. Ja, wir lachen jetzt drüber, aber... Ja. Forschungsmaterial aus der deutschen Luftwaffe aus den Jahren 33 bis 45, insgesamt 1500 Tonnen. Experten schätzen die Ersparnisse auf 2 bis 3 Milliarden.
Forschungsersparnisse?
Mhm. Dollar damaliger Zeit. Und nach Recherchen russischer und deutscher Wissenschaftler geht man davon aus, dass sich heute noch 1 Million Kunstgegenstände in russischem Besitz befinden.
Also Kunstraub.
Kunstraub,
das, genau. Das, was ja zum Teil auch, ne, die jüdische Kunst wurde ja auch...
Ja. Aber ganz geraubt. Bekanntes Beispiel, der Schatz von Troja. Den habe ich jetzt auf der Reise das erste Mal gesehen. Mhm. Also das Gold von Troja, das ist ja von Schliemann ausgegraben worden, das hat ja in Berlin gestanden oder gelegen und ist mitgenommen worden. Und das ist jetzt in Moskau, im Puschkin-Museum. Das ist immer noch ein Politikum.
Beutekunst.
Beutekunst, würde man sagen. Aber das weigert sich natürlich, also das so anzuerkennen. Aber in diesem Feld bewegt man sich, wenn man, oder darauf stößt man, wenn man anfängt nachzuforschen, was haben denn unsere Großeltern gemacht? Oder wo ist das Wissen hingegangen? Neben dem, was jetzt Kriegsschuld ist, was Kriegsbeteiligung ist und so weiter. Aber auch das Land, was war die Essenz des Landes? Und
darf ich kurz resümieren? Also das heißt, habe ich das richtig verstanden? Dein Großvater war nicht sozusagen in Kriegsgefangenschaft an der Front gekommen, sondern er wurde hier von den Russen im Prinzip abgeholt.
Genau.
Ja. Weil er offensichtlich Forscher war.
Nein.
Nicht?
Nee.
Ah, okay.
Es gibt keinen Grund, der offenkundig ist, ja, sozusagen. Ja. Außer vielleicht, dass sie Reparationen, also die Russen haben ja auch sehr viele Verluste erlitten im Krieg, dass sie das also gesagt haben, das müsst ihr jetzt wieder gut machen. Und dass sie als Reparation die deutschen Männer mitgenommen haben, um das Land wieder aufzubauen.
Die verlorene Generation. Andreas Beudel auf der Suche nach seiner eigenen Vergangenheit gibt es jetzt für alle unsere Premium-Abonnenten bereits auf NuVisu Plus und demnächst natürlich auch für alle kostenfrei zu sehen. Ja, und ich sitze jetzt gerade hier in der Steinzeitkulisse, denn hier geht es gleich nahtlos weiter mit den nächsten Gesprächen. Hinter mir sieht man die Pyramiden. Das passt dann auch zu unserem Themenkomplex der nächsten Woche. Denn da melde ich mich vom Galileo Mystery Park aus Lennestadt. Ich bin sehr gespannt. Ich sage danke für diese Woche und bis nächste Woche.